Willkommen zu einer neuen Ausgabe voller royaler Geschichten aus St. Gilles. Ihr hört Tribüne S, den Podcast für Freundinnen und Freunde des belgischen Fußballs und natürlich vor allem für die Fans von Royal Union St. Gilles. Mein Name ist Danny und wie immer am Start Justus vom Fanclub. Wir sprechen heute über ein 1:1 Kampf gegen Standard Lüttich, einen ganz wichtigen 2:1 Sieg gegen Antwerpen und ein doch enttäuschendes 0:0 am letzten Spieltag, die schwere Verletzung von Promis David, ihre Auswirkungen und außerdem ordnen wir die Meisterschaftssituation ein und wollen natürlich auch über das Pokalfinale reden und berichten live aus dem Herz von Europa. Herzlich willkommen, Justus.
Danke, Danny. Schön, dass ich da sein kann beim Royalen Unfug.
Schön von dir wieder mal zu hören. Du bist ja gerade im Stress. Habe ich das richtig verstanden, dass du sehr aktiv bist, um alle Menschen, die mit EDV arbeiten, beruflich unabhängig von einem großen Anbieter zu machen?
Ja, oder von Anbietern, die aus Ländern kommen, wo es vielleicht Spannung geben könnte, dass die Anwendungen dann nicht mehr so gut funktionieren. Ihr könnt auf meinen Social Medias da mehr zu finden, auf jeden Fall. Danke für den Plug. Lieber Danny, es ist ein super spannendes Thema. Wir sind ja relativ unabhängig. Wir nehmen ja auf einer, ich glaube, deutschen Plattform.
Genau.
So, und du bist ja, glaube ich, sehr gut aufgestellt, kann man so sagen. Und ich hoffe auch für mich.
Aber insgesamt ist es, glaube ich, ein Thema, wo sich viele Menschen tatsächlich, das geht jetzt nicht nur, weil du das machst, da ist es mir nur wieder aufgefallen, dass das wirklich ein Thema ist, wo sich viele sehr wenig Gedanken machen und es dann aber doch relativ schnell gerade durch die aktuelle Situation sein kann, dass es der eine nutzen kann und der andere nicht mehr, wenn jemand, der sagt, ich möchte nicht, dass du das nutzt, da auch die Möglichkeiten hat und dass man da wirklich sensibel sein muss. Also, dass man bei dem Thema, ich sage mal so, wie sorge ich vor, nicht nur an irgendein Gerät denkt, wo man versucht, mit Diesel Strom zu erzeugen, was vermutlich im Fall der Fälle nicht funktionieren wird, wenn man den Diesel da nicht da hat oder nicht in dieser Menge, sondern dass man auch bei Unabhängigkeit so an das Thema EDV denken sollte, insbesondere wenn man so komplett auf einen Anbieter festgelegt haben, der ja keine staatliche Institution ist, sondern ganz einfach ein privater wirtschaftlicher Anbieter.
Genau, also ich denke, dass sich jede Person, die irgendwie Verantwortung hat für seine eigenen Daten, seien die geschäftlich oder privat, geschäftlich ist es natürlich finanziell wahrscheinlich wichtiger nochmal, sich wirklich Gedanken macht, dass man sich da nicht zu sehr in einer, also dass man nicht zu sehr in einer Abhängigkeit von einer einzelnen Instanz da ist, sondern sich halt Gedanken macht, was ist eigentlich, wenn die jetzt wegbricht und wie kann ich dann weiterarbeiten? Habe ich alle Daten, die ich und meine Mitarbeiterinnen brauchen, um weiterzuarbeiten oder meiner Familie? Also die Fragen sollte man sich stellen und ich kann wirklich jede Person nur eindrücklich bitten und auffordern, sich dazu auch Gedanken zu machen, wenn man in dieser Verantwortung sitzt.
Und wer Fragen hat und nach Antworten sucht, du bist auf jeden Fall jemand, der da Lösungen sucht. Aber warum habe ich damit angefangen? Weil ich den ersten Teil etwas politisch machen will. Da kann ich mir schon vorstellen, ein Teil der Hörerinnen und Hörer sagt, um Gottes Himmels Willen, jetzt wird dieser linksgrün versiffte Podcast auch gleich zum Anfang politisch. Nein, aber es geht ja um Brüssel. Und ich glaube, ich habe dich richtig verstanden. Die langen Schwierigkeiten rund um eine Regierungsbildung in Brüssel sind vorbei. Es gibt jetzt eine klare Situation und aus Union-Sicht auch eine, die gut ist.
Genau. Die Regierungsbildung, diese lange Regierungsfindung, die ja über ein Jahr gedauert hat, ist jetzt vorbei. Die Brüsseler Landesregierung, um es auf deutsche oder österreichische Verhältnisse überzubrechen, hat sich geformt. Brüssel ist insofern besonders, es ist ein Stadtstaat, wo die Stadt Brüssel ein Teil von dem Stadtstaat ist. Also die Distrikte sind ein bisschen, das haben wir ja schon erörtert, ein bisschen mächtiger und eigenständiger als Bezirke in deutschen oder österreichischen Stadtstädten. Die andere Besonderheit ist natürlich die Sprache in Brüssel, dass man zwei Sprachgruppen hat. Diese zwei Sprachgruppen haben dann im Gegensatz zum Beispiel zur Schweiz auch eigene Parteien, die Parteien der niederländischen Sprachgruppe müssen berücksichtigt werden und auch, also in jeder Sprachgruppe muss eine Regierung eine Mehrheit finden. Gleichzeitig muss diese Mehrheit aber auch, also diese beiden Mehrheiten müssen zusammen zu einem Regierungsprogramm treffen. Das heißt, wenn in der einen Sprachgruppe die eine politische Richtung stark ist und in der anderen die andere, was in Belgien oft der Fall ist, wird es schwieriger. Und das war dieses Mal besonders schwierig, weil die Sozialisten, die auf der französischen Seite viel gewonnen hatten, nicht mit den flämischen NVA zusammengehen wollte, aber die Liberalen in Flammen waren dann gesagt haben, die NVA hat klar gewonnen und stellt den Ministerpräsident des ganzen Landes, also Belgiens, ohne die können wir das nicht machen. Und das hat sehr lange gedauert. Es wurde jetzt gefunden ohne die NVA. Das ist so zwischen CSU und AfD, vielleicht eher vergleichbar zur CSU, würde ich mal sagen. Auf deutsche Verhältnisse gesteckt, nicht so schlimm wie die FPÖ, würde ich dann, oder schlimm, nicht so weit draußen wie die FPÖ und vielleicht zu den anderen Parteien, würde ich sagen. Und diese Regierung hat sich jetzt gefunden und in vielerlei Hinsicht ist sie natürlich nicht so progressiv wie die letzte Regierung, aber in einer Hinsicht ist sie das. Das ist das Stadion von Union und generell im Infrastrukturbau vielleicht generell, aber der gehört dabei. Und wenn dann Infrastruktur gebaut werden soll, die der Stadt zugutekommt, die wenig Mittel der Stadt benötigt, um erstmal laufen zu können, da können wir gleich nochmal weiter drauf eingehen, ist es natürlich ein Win auch für eine Regierung, die stark von liberal geprägten Parteien oder wirtschaftsliberal geprägten Parteien geprägt ist und in einer Stadt, die halt auch ein Riesenbudgetproblem hat. Das ist für Brüssel auch nochmal ein ganz, ganz großes Problem und Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Stadion in Bemt, so wie bis jetzt geplant scheint, wie es jetzt geplant wurde und wie wir das auch schon verlinkt hatten, scheint weiterzugehen in der Planung. Es gibt grünes Licht. Es gibt noch kein grünes Licht von Forst, also von dem Stadtteil, der eigenen Kommune, wo es gebaut werden soll. Aber da ist es auch viel weiter, als es vor der letzten Wahl war. Ja, aber es hat sich noch nichts, also es werden Steine aus dem Weg geräumt, aber das Auto ist noch nicht in Fahrt, um mal das Bild zu bemühen hier.
Wenn die Regierungsbildung aber schon so schwierig ist, wie zuversichtlich kann man sein, dass die dann durchhält? Gibt es da Erfahrungen? Also das scheint mir also ich sage mal so, bei uns in Thüringen, als das erste Mal drei Parteien mit dem Rot-Rot-Grün zusammen waren, hatte man gesagt, nach einem Jahr bricht das alles zusammen. Ist dann nicht passiert? Wie ist da deine Voraussicht? Glaubst du, die Regierung kann stabil sein?
Diese Regierungsbildung war so traumatisierend und es war so, also man hat auch einfach die Bürgerinnen, weil ja gewisse Sachen einfach nicht vorangegangen sind, gewisse Services halt in diesem Budgetproblem viel schlimmer gefangen sind, so ein bisschen im Stich gelassen damit, dass das so lange gedauert hat. Deswegen ist zum einen, glaube ich, wenn es jetzt nicht klappen sollte, weil dann noch keine Neuwahlen kommen automatisch, sondern die sind einfach kommunal 5 Jahre getaktet, wäre das eine Riesenkatastrophe, wenn die Regierung auseinandergehen sollte. Deswegen durch diesen Druck, glaube ich, wird sie bleiben. Die Frage ist, wie effektiv ist sie dann in der Regierung? Das ist natürlich mit diesen ganzen Zentrifugalkräften, mit verschiedenen Politikerfiguren, der Premierminister, also der Ministerpräsident der Landesregierung, ist auch jemand, der zum Beispiel kein Niederländisch kann, da wird sich auch viel rangerieben. So, es ist vielleicht jetzt nicht die Regierung, die alle großen Knoten platzen wird und dann vielleicht auch Sachen aussetzen wird. Die nächste Wahl ist dann ja auch gar nicht so weit weg. Aus der Sicht, ich denke aber, dass sie einfach durch diese Gefahr, dass, wenn das schief geht, zusammenhalten wird. Und zwei Sachen kann man dazu Bedenken geben. Der Bürgermeister von Ückel ist halt jetzt der Premierminister geworden und Ückel ist immer sehr not in my backyard. Wir wollen möglichst quasi regional bleiben und nicht so urban werden. Und also alle Leute sollen Auto fahren. Wir wollen keine U-Bahn. Wir wollen auch keine Straßenbahn. Wir wollen auch, dass die Strecken in die anderen Stadtteile und durch die anderen Stadtteile halt sehr autofreundlich gestaltet sind. Und das sind dann die Leute, also da waren auch viele Leute, die halt bei dem Stadionneubau gesagt haben, weil Forst ist nordwestlich und westlich von Ückel. Das wird ja auch ein Riesenproblem mit dem Parken, wenn dann irgendwie da 12.000 Leute mit dem Auto kommen, aber es kommen halt nicht 12.000 Leute mit dem Auto. Da kann natürlich sein, dass über den Ministerpräsidenten dann nochmal ein anderer Druck reinkommt, aber die anderen Parteien, vielleicht hat er das auch selber eingesehen, weiß ich nicht, wie seine persönliche Sicht darauf war. Er hat sich als Bürgermeister nicht dafür hervorgetan, dass er jetzt super dafür war. Da könnte natürlich noch ein Stein irgendwie dazukommen, aber das sieht zurzeit nicht danach aus und der hat halt auch andere Probleme, denke ich. Das andere große Problem wird, also Parken ist, glaube ich, auch nicht so das Problem, weil nicht so viele Leute mit dem Auto kommen werden und weil halt das Audi-Werk stillgelegt wird, da könnte man auch noch mehr Parkplätze in Reichweite passend schaffen, ohne große Probleme. Das zweite große Problem wird eher der Nahverkehr sein, wo halt das Geld ein bisschen knapper ist, Was jetzt aber aus meiner Sicht langsam besser wird, ist halt, dass der Regionalbahnverkehr, der auch umgenannt wurde in S-Bahn oder S-Zug in Brüssel oder ganz Belgien, langsam sich auch Richtung S-Bahn entwickelt. Bei der Station bei mir, die bei mir am nächsten ist, hielten jahrelang in eine Richtung immer nur einen Zug, obwohl dann andere S-Bahn-Linien dran vorbeigefahren sind. Das hat jetzt zugenommen und es gibt in der Nähe des Stadions bereits eine S-Bahn-Station. Die müsste halt öfter angefahren werden als einmal die Stunde. Mit Sonderzügen oder, also auch am Wochenende fallen halt oft Verbindungen weg, die dann ganz weg sind. Da müsste man mit Sonderzügen oder idealerweise vielleicht sogar mit einem richtigen Takt dafür sorgen, dass das besser wird. Und ansonsten ist das alles machbar und dann eine Frage des politischen Willens und des sich zurechtrückelns natürlich. Es ist halt so, dass das neue Stadion schon weiter weg sein wird für viele Menschen, die einen weiteren Weg haben werden. Vielleicht kommen dann wirklich nicht mehr 5% mit dem Auto, sondern 20. Das könnte schon passieren.
Schauen wir mal, auf jeden Fall nehme ich so mit, dass diese Unsicherheit jetzt weg ist. Du bist zuversichtlich, also ist man auch im USG-Umfeld zuversichtlich. Das heißt, es geht in eine positive Richtung. Es gab da ja schon kritischere Phasen bei dem ganzen Projekt.
Vielleicht, das kann ich vorweggehen, nehmen zu dem Spiel gegen Antwerpen mit dem Auto gefahren, weil ich sehr spät dran war und 2 Minuten bei einem Autosharing, Carsharing-Anbieter hatte. Und das war ein Riesenfehler, weil ich einfach eine halbe Stunde einen Parkplatz gesucht habe, um das nochmal so zu verdeutlichen. Es ist halt wirklich nicht so einfach. So, und ich kam dann 20 Minuten zu spät ins Stadion rein. Kann das auch nicht empfehlen, falls irgendwer überlegt. Ja, das vielleicht nochmal zur Infrastruktur.
Gut, dann hast du schon natürlich den Übergang zum sportlichen Teil, aber ich muss ein Spiel zurück, ein 1:1 Remis bei Standard Lüttich. Die Gastgeber gehen in der 15. Minute in Führung, Union erhöht im zweiten Durchgang den Druck und unser Held auch von der letzten Episode, Sportfreund Smith, schießt in der 76. Minute das 1:1, eine intensive Schlussphase. Ja, Vereinsbericht betont nochmal das Thema Moral, Reaktion nach der Pause und die Charakterstärke des immer noch Spitzenreiters. Auch nach diesem Spiel, nach diesem 1:1 hält man die Spitze gegen Standard Lüttich. Ja, wie hast du das Ergebnis wahrgenommen, wenn man jetzt rein die Bilanz anschaut, was die Torschüsse, Ballbesitz und so weiter angeht, schlägt die Statistik für Union aus. Aber letztendlich konnte man mit dem 1:1 zufrieden sein oder warst du eher unzufrieden?
Ich bin in einer Situation, wo viele Leute verletzt sind. Das war ja vorher auch schon, also vor dem Antwerpen-Spiel, wo wir noch zu kommen, schon so ein bisschen der Fall und wo eine gute Saison gespielt wurde bis dato und die Spieler auch so ein bisschen platt scheinen, finde ich es schwierig zu sagen, dass man dann mit einem Unentschieden auswärts super unzufrieden ist. Deswegen bin ich das auch nicht. Das war ja Valentinstag, deswegen habe ich nur die Highlights sehen können, obwohl es eine sehr, sehr schöne Auswärtsfahrt ist, die andere Leute in meinem Fanclub auch sehr schön genossen haben. Und also kann ich das zweitschönste Stadion in Belgien nach dem Park Marien, würde ich sagen. Zumindest in der ersten Liga. Insofern, also ich war zufrieden mit dem 1:1. Es las sich zum Teil nicht gut, weder im Ticker noch in dem, was in meiner Freundesgruppe geschrieben wurde. Und gerade im Nachhinein war auf Social Media, ich bin dann nach dem Spiel, war ich zurück auf der Rückfahrt und meine Frau hat ein bisschen geschlummert und ich konnte dann Social Media lesen. Da waren sehr, sehr große Unzufriedenheiten auch auf Seiten der Standard-Fans. Das zieht sich ja so ein bisschen durch unsere Saison, dass viele Fangruppen mit der Art und Weise, wie wir spielen und wie die Schiedsrichter pfeifen, unzufrieden sind und meinen, dass das alles nicht mit ganz rechten Dingen zugehen würde. So müssen sich Bayern-Fans anfühlen, das haben wir auch schon gehört hat. Und das ist das eine, das ich davon mitnehme. Deswegen hat ich denke, zufrieden können. Also ich bin erstmal mit dem Ergebnis zufrieden. Zum Spielerischen kommen wir gleich. Ich denke, dass der Club das auch an sich gesehen sein kann. Aber wir müssen, nachdem wir über das 0-0 dann von letztem Sonntag reden, denke ich auch nochmal über Serien und das so ein bisschen auf den längere Zeitschiene legen. So, aber für das Spiel an sich, man kann 1:1 in Lüttich spielen. Standard ist auch ein bisschen besser drauf als die letzten Jahre. Es sind viele ehemalige Unionsspieler, die da sind. Der Dennis Eckert hat ja auch das Tor gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist völlig zutreffend, ja.
Und schönes Tor, das eben auch zu wünschen. Also ich wünsche ihm auch weiterhin Erfolg und auch Standard eigentlich Erfolg, weil ich die relativ sympathisch finde. Gegen uns dann natürlich lieber nicht. Ja, gut, dass die Mannschaft sich gefangen hat. Schön für Smith, dass er so ein schönes Tor geschossen hat. Das war ja auch wirklich schön und hätte auch ein bisschen anders ausgehen können mit ein bisschen mehr Glück. Für beide Seiten.
Ja, Standard Lüttich muss man schon immer wieder erwähnen. Auch tolle Fangruppe, die da schon ordentlich Palette machen. Das ist schon sehenswert. Und wenn du noch sagst, dass es eben das zweitschönste Stadion in Belgien ist, dann kann man das auf jeden Fall mal besuchen und nutzen. Ich würde tatsächlich so ein bisschen durch das Sportliche durchrasen wollen, weil, also es ist völlig klar, solange man dann immer Spitzenreiter ist, geht auch so ein Unentschieden. Trotzdem war man natürlich, hatte die Hoffnung gehabt, okay, man könnte jetzt hier mehr holen und mehr Abstand generieren. Und genauso war das letztendlich das Heimspiel gegen Royal Antwerpen. Wobei da natürlich nochmal, das insgesamt, so habe ich das wahrgenommen, ich glaube, du warst live dabei, ne, gegen Royal.
Gegen Antwerpen war ich genau, also die ersten 20 Minuten, wie gesagt, nicht, aber.
Also so insgesamt war das schon ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei ich das Gefühl hatte, dass Union immer so ein bisschen die Spielkontrolle hat, also hatte da eigentlich wenig Zweifel, dass wir das Ding nicht gewinnen können, insbesondere in nachdem wir halt so zu einer guten Zeit in Führung gegangen sind und war dann kurz irritiert und hatte auch das Gefühl, dass das so im Stadion so war, als das dann das 1-1 fiel. Und da passiert auch so ein bisschen was in der Mannschaft. Es wurde dann ein bisschen schwieriger und umso schöner und besonders war natürlich, dass Sykes per Kopf dann in der Nachspielzeit zum 2-1, das ist einfach immer ein besonderer Moment, wenn in der Nachspielzeit, und da ist es auch völlig in Ordnung, wenn das gute Bier dann durch die Gegend fliegt und so, weil es einfach ein fantastischer Moment ist. Und das hatte zu dem ganzen Spielverlauf eben noch gepasst, weil in diesem Spiel eine zentrale Rolle spielt, dass ich tatsächlich, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die 70., 80., aber irgendwie in dem Bereich Promise David verletzte und die Art und Weise, wie lang er behandelt wurde, die Art und Weise, wie nervös der Schiedsrichter sofort signalisiert hat, dass die Bank kommen soll und dass er mit der Trage vom Platz getragen werden musste, signalisierte zu dem Zeitpunkt irgendwie, das kann nicht so ganz kurzfristiges Problem sein, das ist ein tieferes. Du warst vor Ort, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ich fand das Spiel typisch Union. Union hat nach vorne nicht geglänzt, nach hinten war es eine Meisterleistung, bis auf das Gegentor. Antwerp spielt nicht so eine gute Saison wie die letzten Saisons. Das hat sich auch da so ein bisschen gezeigt, dass sie einfach keine Möglichkeiten gefunden haben, gegen unsere wirklich sehr gut stehende Verteidigung anzutreten. Und ja, das Tor in der Nachspielzeit war natürlich das ein i-Tüpfelchen. Wegen solchen Emotionen und solchen Momenten geht man zum Fußball. Das war wirklich super. Wie du gesagt hast, ich fand das sonst spielerisch auch okay. Können wir jetzt gleich ein bisschen vorwegnehmen. Sykes vorne drin wird wahrscheinlich wichtiger werden in unserer Zukunft. Ja, zu der Verletzung. Das war eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Podcast-Episode von dir. Man sollte sich nicht so abhängig von einem System machen. Und wir sind in der Aufstellung, ist Union zu abhängig von ein paar Stürmern, weil viele anderen nicht so gut funktionieren und jetzt auch quasi alle verletzt sind. Und Pommes-Verletzung, also manche sind im Training passiert, Pommes-Verletzung zeigt, ist da wirklich das Hauptproblem von. Ja, da werden wir, glaube ich, was das heißt, noch weiter drüber sprechen müssen. Ja, die Verletzung ist natürlich erstmal für ihn persönlich super ärgerlich. An der Stelle kann man ihm auch wirklich nur gute Besserung wünschen und hoffen, dass es bald vorbeigeht. Mit der WM im eigenen Land, die er jetzt wahrscheinlich verpassen wird, mit der Saison, die er jetzt verpassen wird und mit der Möglichkeit, das ist natürlich nicht ganz so weit draußen, aber die Möglichkeit, sich jetzt nochmal weiter ins Schaufenster zu stellen und im Sommer dann wirklich den Top-Transfer aus seiner Sicht für seine Karriere zu machen, wird jetzt natürlich ein bisschen kleiner. Das heißt, für den Club jetzt abseits von der Transferproblematik, dass da das vielleicht nicht ganz so positiv läuft, wie das jetzt zum Winterhalbjahr gelaufen hätte können, ist es natürlich nur diesem Problem, dass zu wenig Stürmer da sind, dass Promise auch der Stürmer war, der letztendlich am meisten Konstanz hatte diese Saison und letzte Saison ja auch schon. Nein, ja, letzte Saison nicht ganz alleine, aber schon. Und dass halt, ja, die einzige Konstanz, die jetzt quasi bei unserer Stürmer im Sturm quasi da ist, dass alle verletzt sind. Das ist natürlich keine gute Ausgangsposition für den Rest der Saison.
Also das hat ganz viele Ebenen, das Thema. Lass uns ganz kurz nochmal Antwerpen abschließen. Also das war, glaube ich, das Spiel, nachdem Antwerpen im Pokal 4-0, also die hatten ja 1-0 bei Anderlecht gewonnen und dann 4-0 rausgeflogen. Das war, glaube ich, schon sehr, das hatten die schon zu verarbeiten. So, also glaube ich, das hat die schon getroffen. Und natürlich hast du dann gedacht, okay, nach diesem 4-0 gegen Anderlecht, das Spiel läuft auch so. So ganz einfach war es dann tatsächlich nicht. Also die können schon auch Fußball spielen und haben das eben auch bei uns gezeigt. Aber du hast das Spiel gezogen, das 2-1, und natürlich mit so einem Treffer war die Stimmung grundsätzlich weiterhin in Ordnung. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Du hast immer mal eine kritische Stimme, aber natürlich nach so einem Sieg alles in Ordnung. Du bist weiter an der Spitze, hast den Abstand gewahrt, alles in Ordnung. So, die Sorge rund um Promis David. Also erstmal für ihn, also du brauchst nur seinen Namen einzugeben in eine Suchmaschine. Faktisch ist die Diskussion um ihn überhaupt nicht nur auf Belgien begrenzt. Du hattest das letzte Mal schon den Elf-Freunde-Artikel angesprochen und du findest zahlreiche Artikel. Also ganz Europa hat das Gefühl, schaut auf ihn und hat ihn jetzt schon als künftigen Superstar bezeichnet. Und natürlich hätte es genau mit der WM in Kanada zusammengepasst, du stehst im Schaufenster und das ist schon ziemlich hart für ihn persönlich, denn er ist so aufgekommen, also es muss etwas im Bereich Kreuz, Hüfte sein, was jetzt offensichtlich einen operativen Eingriff braucht, das kann nicht so ganz einfach sein, also das ist, glaube ich, für ihn extrem schwierig, wie du es beschrieben hast, Zeitpunkt, WM und so weiter. So, aber neben dem Persönlichen ist es tatsächlich für unseren Fußballverein, das ist eine Lücke, die ich nicht wüsste, wie die gut gefüllt werden soll. Und das geht offensichtlich mehreren so und man hat Gefühl, dass du zwei Themen hast. Das eine, das Mitgefühl mit Promis David als jemand, der immer das Gefühl hat, dass er sich für Union zerrissen hat, im Sinne seines zerrissenen Trikots, ein Bild, was, glaube ich, das Trikot hängt, glaube ich, im Vereinsheim irgendwo. Also das wird auch in die Geschichte eingehen, das Bild. Und das auch mit seinen blau-gelben Perlen in den Locken und so. Also der passt irgendwie hin und fühlt sich da auch ganz wohl, hat man das Gefühl. Also diese persönliche Ebene, aber dann eben auch so für die Vereinsentwicklung wird das jetzt sehr, sehr schwierig. Und das erklärt die Stimmungslage so ein bisschen mit dem nächsten Spiel. Denn das war ja das erste Spiel nach seiner Verletzung, wo feststand, er ist nicht dabei und die ganze Offensive fehlt. Dann ist als Alternative Fusini aufgestellt worden. Und sagen wir mal so detailliert verfolge ich das jetzt nun ständig, die sozialen Medien. Aber schon beim Erscheinen der Aufstellung gab es viele, viele kritische Stimmen dazu. Aber so viele Möglichkeiten haben wir einfach gar nicht, oder?
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wenn man sonst hätte aufstellen können. Also klar, man kann dann, was ja dann auch gemacht wurde, Sykes vorne reinziehen, der ja nicht nur groß ist, sondern auch viel kämpft und jetzt kein klassischer Stürmer ist, aber vielleicht gerade damit auch überraschen kann, gerade gegen vielleicht nicht die Top-Mannschaften in Belgien, wobei wir ja jetzt auch nur noch gegen Genk, Dender, das wäre dann eine der, und dann St. Truiden spielen in der regulären Saison. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Alternativen da sich anbieten würden. Man kann natürlich gucken, ob jemand aus der U23 hochgezogen werden kann. Ich glaube, da wurde auch viel drüber gesprochen. Und er war dann auch einer in der Aufstellung, aber kam da nicht zum Spiel, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, das Spiel gegen in Westerlo kann man, glaube ich, als blutleer bezeichnen. So, was sich so ein bisschen hingezogen hat, dass halt auswärts ein bisschen die Schärfe fehlt, ein bisschen die Ergebnisse, also stimmen nicht, aber auch die Spielweise stimmt da weniger als zu Hause. Schon sehr lange. Wir sind ja seit Cercle in der Liga auswärts ohne Sieg. Auch nur mit einer Niederlage, aber das ist natürlich auch wenig und spricht dann auch so ein bisschen gegen die Stärke der Liga, dass wir so weit vorne sein können damit. Das sind die einen Gedanken, die ich habe. Ja, die anderen, was heißt das jetzt für den Club? Da muss man halt abwarten. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt zu den Playoffs dann Stürmer zurückkommen werden. Es wäre natürlich wichtig und wünschenswert und vielleicht muss man dann da auch für die persönliche Fitness des einen oder anderen Stürmers auch so ein bisschen ins Risiko gehen, was natürlich dann andererseits eigentlich etwas ist, was ich sehr, sehr ungerne wo ich sehr, sehr ungern für bin. Eigentlich bin ich dagegen. Ich denke mal, aus nachvollziehbarer, ja, dass es nachvollziehbar ist. Aber ja, es ist eine super schwierige Situation. Vielleicht so die schwierigste seit dem Weggang von Poco vielleicht. Wobei, das ging dann noch. Sicher die schwierigste seit diesem Loch von Anfangszeit von Poco, also Anfangszeit der Meistersaison der Hauptrunde. So, wo sich jetzt halt zeigen muss, was die sportliche Führung und was der Trainer und was vielleicht auch der, also Physio und das Drumherum und Sportlichen drauf haben. So, aber ich meine, andererseits, wenn man, hast du Mist am Schuh, hast du Mist am Schuh. Ne, also das ist jetzt auch, das spielt ganz viel Pech mit rein. Das ist halt das, was ich von Anfang an, ich weiß nicht, ob ich das hier in dem Podcast schon gesagt habe, ich habe immer das Gefühl, dass Unions Kader relativ klein ist aus so einer Bundesliga 2-Sicht. Das rächt sich da natürlich auch so ein bisschen. Aber wenn das wirtschaftlich so funktioniert, dann ist das halt so und da müssen wir halt damit umgehen. Es lässt sich jetzt nicht groß ändern, bis auf Leute aus der U23 hochzuholen. Und wir müssen jetzt die Hauptrunde so zu Ende machen und dann hoffen, dass die Playoffs gut für uns laufen. Ein Aspekt, den man noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass wir in Hauptrunde und Playoffs ungeschlagen sind, jetzt seit einem Jahr zu Hause. Das war das berühmte Mechelen-Spiel, wo du da warst, die letzte Heimniederlage. Champions League mal Osten vorklammert. Und dass wir ja auswärts schon ewig nicht gut punkten, zu Hause halt ziemlich viel, dann aber gleichzeitig die Konkurrenz ja auch nicht an uns vorbeiziehen kann. So, also Brügge und St. Eulen. Also St. Eulen spielt natürlich eine Monstersaison dafür, dass es St. Eulen ist, und aber spielen jetzt auch keine bessere Saison als wir, zumindest wenn man auf die Punkte guckt. Und Club wurde ja auch ziemlich sang- und klanglos von Atletico dann im Rückspiel der Champions League ausgeschaltet. So, dass da vielleicht auch eine Chance noch ist, dann auch mit einer mäßigen Playoff-Performance vielleicht doch noch was drin ist. Aber ich bin da sehr defensiv, das hört man aber schon an meiner Wortwahl.
Ja, und das auch zu Recht. Also ein Punkt, den man halt nochmal sagen muss, dass Westerlo mit 10 Mann gespielt hat. Also das, oder doch eine gehörige Zeit, das gehört noch dazu. Und das alles erklärt so ein bisschen diese Frustration nach Abpfiff, die du so defensiv formuliert hast. Das ist vielen Menschen in den sozialen Medien nicht ganz so gelungen. Aber letztendlich ist es eben auch wahr, dass seitdem Union in der ersten Liga wieder spielt, jetzt das fünfte Folge in den Playoffs ist, den Meisterplayoffs. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch was Historisches, was es so noch nicht gegeben hat. Also da kann man schon als Union-Fan einfach stolz sein, wie sich der Verein entwickelt hat. Aber natürlich will man, wenn man jetzt die ganze Zeit vorne war, hätte man gern auch den Meistertitel. Aber das ist ja schon eben öfters passiert. Aber es wird eben jetzt sehr schwierig. Bei den Playoffs kann auch niemand Neues dazukommen, wenn ich richtig informiert bin, ne? Also die Wechselperioden sind, wie die Wechselperioden sind. Und jetzt muss tatsächlich gezaubert werden. Und du hast eigentlich ziemlich perfekt gesagt, in so einer Zeit zeigt sich dann tatsächlich die sportliche Leitung, was sie drauf hat und ob sie mit so einer Situation Lösungen findet. Ja, dann einfach die Tabellensituation. Also wir sind weiterhin, auch wenn wir jetzt so ein kleines bisschen kritischer darüber berichten, aber wir sind weiterhin Fans eines Tabellenführers der belgischen Liga mit 57 Punkten auf dem zweiten Platz der FC Brügge. Jetzt nur noch ein Punkt hinter uns und 3 Punkte hinter uns. Wie hast du den Namen so schön ausgesprochen?
St. Eulen. Das UI ist eine Abfolge von Umlauten für Deutsche, glaube ich.
3 Punkte hinter uns und auf dem 4. Platz der Pokalfinalist Anderlecht mit 43 Punkten in den Playoffs. Dann wird zwangsläufig der Abstand kleiner, aber schauen wir mal. Es sind noch ein paar Plätze zu vergeben in den Playoffs oben.
Also zunächst einmal, das, was du gesagt hast, ist auch völlig richtig. Es ist natürlich nach wie vor historisch, dass wir 5 Jahre in Folge die Playoffs spielen. Es sind jetzt auch erstmal die letzten Playoffs. Nächste Saison wird die Liga ja reformiert. Da sollte auch nicht mehr dran gedreht werden. Dann, finde ich, kann man jetzt nochmal auf die Saison gesagt sehen, dass halt, also wir haben ja trotzdem eine Monsterheimform, gegen die zu Hause haben wir dann auch das notwendige Quäntchen Glück im Spiel zumindest, gegen die auch die anderen Spitzenmannschaften diese Saison wenig ausrichten konnten. Und, also ja, und es muss halt dann auswärts einen Knoten platzen. Wir haben stehen im Pokalfinale, wir sind Tabellenführer, 3 Spiele vor dem Anfang der Playoffs. Historisch gesehen ist es vielleicht gar nicht so gut, als Tabellenführer in die Playoffs zu starten. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, Antwerpen ist der einzige, nee, Antwerpen war auch nicht Tabellenführer, als sie Meister geworden sind. Also seit unserem Aufstieg ist es keiner Mannschaft gelungen, als Tabellenführer dem dann in den Playoffs die Tabellenführung auch zu verteidigen. Insofern kann man jetzt abergläubisch das auch nochmal so rumdrehen. Natürlich wäre es andererseits, wenn wir auswärts auch nur ansatzweise die Form gehabt hätten, die wir heim haben, gefunden hätten, also dann über die Spiele gesehen oder die wir in der Champions League hatten, kann man ja vielleicht auch nochmal dazu holen, dann hätten wir jetzt mit einem Vorsprung hier reingehen sollen, so wie wir das in der ersten Saison und der dritten Saison nach dem Aufstieg auch geschafft haben. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren, denke ich.
Das denke ich auch. Nichtsdestotrotz gilt es eben wirklich, dass wir nicht so als irgendwie rüberkommen als so Erfolgsfenster. Also das ist trotzdem eine gute Zeit für Union, eine gute Entwicklung. Aber natürlich, wenn man dort oben steht, wünscht man sich das einfach auch. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber wir haben noch ein Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte, ist das Pokalfinale. Da ist immer wieder spannend, wie im Heyselstadion dann die Tribünen verteilt sind. Unser Club hat dazu noch nicht informiert. Trotzdem wird es intensiv diskutiert, weil offensichtlich der RSC Anderlecht seine Fans schon darüber informiert hat. Bist du informiert, wo? Also die Ticketpreise sind offensichtlich dieselben wie im Vorjahr und die Anderlecht-Fans stehen auch dort, wo sie im Vorjahr standen. Wo stehen denn dann wir sozusagen?
Ich weiß nicht, wo Anderlecht im Vorjahr stand. Wir stehen nicht da, wo wir bei dem Pokalgewinn vor 2 Jahren standen, wenn das so stimmt, was Anderlecht kommuniziert hat, sondern auf der Seite, die quasi dem, also wo man, wenn man auf dem Sitz steht, Richtung Atomium ist. Anderlecht hat das Atomium im Rücken, dann vor allen Dingen in der Fankurve. Ich glaube, 18.000 Karten sollen jeweils die Fangruppen kriegen, der Rest oder die Clubs. Der Rest geht halt natürlich an Funktionäre, wie das bei so einem Pokalfinale ist. So, wir auf meiner, also von Union-Fans habe ich von ein paar Leuten gehört, dass es ja viele Anderlecht-Fans gibt, die auch eine Einkaufsgeschichte bei Union haben. Und es kann dann gut sein, dass nicht in unserer Kurve, aber dass halt auf Plätzen, die Richtung Neutral gehen, auch Leute sein werden, die es gar nicht so sehr mit Union halten. Da müssen wir mal gucken. Es ist natürlich Derby, das haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Das wird ein ganz besonderes Spiel. Also wir sind nicht auf den Plätzen, auf denen wir vor 2 Jahren waren, sondern auf denen, wo Antwerpen vor 2 Jahren war. Und damit dann auch letztes Jahr Club Brügge, so wenn ich dich richtig verstanden habe und du das richtig im Kopf hast. Preise fangen bei 35 € an. Und es gibt halt doppelt so viele Karten, wie wir Heimplätze haben oder ähnlich viele Karten, wie wir für die Champions League-Spiele hatten, bei günstigeren Preisen. Das sollte ein Fest werden. So, also das sollte so oder so werden, aber das. Mehr und mehr Details kommen raus und alles baut sich auf dieses, es wird ein Fest hin, finde ich. Ich hoffe natürlich, das haben wir auch schon angesprochen, dass es friedlich bleibt. Das denke, dass das könnte daran liegen, dass dass Anderlecht die Seite hat, die sie jetzt haben, dass es einfacher ist, weil es nicht ganz so lange gehen ist und weil es einfacher ist, die Trennung irgendwie zu machen von den verschiedenen Fangruppen und da Anderlecht halt mehr Fans bringen wird. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie mit ein Argument ist dafür. Wir haben auf der Seite, wo wir, also auf einem Teil der Tribüne, die wir jetzt kriegen, hatten wir auch den Fanblock auf den in den Europa League Spielen der letzten Saison. Was ja auch nicht verkehrt ist unbedingt. Da haben wir ja auch nicht, also sind wir auch weitergekommen aus der Gruppe. Und ja, der Rasen sollte auch besser sein als in der Europa League Saison der letzten Saison. Es sind, glaube ich, das ist das erste Spiel, glaube ich, dieses Jahr auf dem Stadion. Vielleicht irre ich mich da, das können, aber weder die U18 oder U23 von Anderlecht noch andere Mannschaften benutzen das Stadion regelmäßig. Und auch das Nationalteam ist ja weiterhin, die Red Devils machen das so, wie es in Deutschland zurzeit gemacht wird, dass sie halt nicht im Nationalstadion spielen, das halt das König-Baudouin-Stadion wäre, sondern durchs Land tingern und die verschiedenen Stadien besuchen, was ich auch sehr wünschenswert halte. Ich finde das für eine gute Idee, dass eine Nationalmannschaft fürs ganze Land da ist. Wenn die Stadien das hergeben, natürlich. Das sind so meine Gedanken zum Pokalfinale. Ich finde, wir waren beim Ende der letzten das letzten Sektion ein bisschen zu negativ. Letztendlich ist es eine Riesenleistung, was die Mannschaft seit 5 Jahren abfeuert. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Entschuldigung, dass ich jetzt so hin und her springe. Und die, also entweder wir gewinnen jetzt eine Sache, dann ist das schon ein Riesenerfolg im Gesicht der Verletzung. Und wenn nicht, dann müssen wir uns halt damit auseinandersetzen, dass die anderen Fans ihnen sagen, ja, endlich mal kosmische Gerechtigkeit dafür, dass ihr halt die ganze Zeit Glück habt mit den Chiris und keine Ahnung was.
Ja, wobei, also das ist nochmal mein, was ich auch nochmal sagen will, wir dürfen nicht vergessen, der FC Brügge hat in Charleroi gespielt.
Ja,
und das ist schon ein Spiel gewesen, was wirklich sehr speziell war. Die Gastgeber sind wie im Pokal in Führung gegangen. Gab dann eine Runterstellung, es gab dann ein 1-1, ich weiß nicht, es war auch relativ spät und dann angezeigt, glaube ich, 8 Minuten Nachspielzeit und es war in der 10. Minute der Nachspielzeit, dass es dann den 2-1 Siegtreffer für den FC Brügge und damit den, ja, den Tabellenzweiten gab. So, und da braucht bitte mir niemand kommen mit Diskussionen. Also ich habe diesen Protest dort sehr, sehr nachvollziehen können. Also man hatte wirklich das Gefühl, ich bin ja nun ein Ostkind und ich kann das eine Spiel, wo das plötzlich sehr, sehr lange ging, das Spiel, bis nun der BFC Dynamo tatsächlich ausgeglichen hatte. Also irgendwie so, und da brauchen wir diese Diskussion nicht zu führen. Du hast das ja auch schon mehrfach erklärt, dass Union einen speziellen Spielstil hat, so, und das ist immer so ein bisschen an der Grenze, aber eben auch sehr erfolgreich und sehr, sehr gut macht. Alles in Ordnung und gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Es wird jetzt 3 Spiele stehen zum Abschluss an, gegen Genk, gegen den Tabellenletzten das nächste Spiel und dann natürlich gegen den Tabellendritten und den Überraschungsmannschaft auswärts. Das letzte Spiel in dieser Gruppenphase wird nochmal nicht ohne sein. Es geht darum, eine gute Ausgangsphase zu haben oder besser formuliert, vielleicht eine Formation zu finden, mit dem man eben die Rest der Saison, insbesondere die Playoffs, und das Finale auch erfolgreich bestreiten kann. So, und da hat er jetzt 3 Spiele, die er gestalten kann und vielleicht auch gegen den Tabellenletzten das Spiel nochmal ein bisschen nutzen kann, um zu experimentieren, denn irgendein Konzept braucht man, aber ist Aufgabe der sportlichen Leitung. Gibt's, damit sind wir mit den sportlichen Themen durch. Wir haben den Blick wieder ins Pokalfinale. Das wird auch bei der nächsten Episode passieren, weil einfach die Vorfreude zu groß ist, weil das ein Derby wird. Und ich habe da keine Sorge, dass wir unsere Karten loskriegen, so viel wie ich schon gehört habe. Groundhopper, die sagen, sie wollen an dem Tag unbedingt nach Brüssel. Also da müssen ganze Herrscharen aus Deutschland sich nach Brüssel machen und natürlich alle in den richtigen Farben. Gibt es noch etwas, was wir den Hörerinnen und Hörern rund um unseren Verein oder den belgischen Fußball mitteilen sollten?
Ich kann noch mal ein Update geben zu den DAZN-Verhandlungen, und zwar, dass ich da kein weiteres Update mitgekriegt habe. So, das ist ja ein völlig offenes Thema. Ich glaube, dass das sollten wir erwähnen. Ich habe noch eine Videocast-Empfehlung. Wir sind auf YouTube und anderswo auch. Hat ein Podcast-Team des Athletics über die belgische Liga gesprochen und auch sehr viel über Union. Das kam, glaube ich, heute Morgen oder gestern Abend raus. Das werde ich verlinken. Oder wir werden wir verlinken. Du wirst es verlinken. Ich werde den Link schicken. Und ich habe noch einen sportlichen Gedanken. Und ich glaube, dass der Weggang von Poco war nicht so schlimm. Kann man über der Spielreise so ein bisschen drüber reden, aber eigentlich haben wir das zumindest bei den Ergebnissen gut aufgefangen. Ich glaube, der Wegfall von Mirallas, der Weggang, war wirklich der Tat weh. Das wurde da nicht adäquat ersetzt. Das war der Stürmer-Trainer, der ja eine ähnliche Flaute Anfang der letzten Saison aufgefangen hat mit Individualtraining und einem Trainingsplan. Und gut, jetzt bei der Verletzung ist es zu spät, aber das zieht sich ja auch schon ein bisschen durch die Saison, dass die vorne sehr viel Versuche braucht werden, bis halt was reingeht in vielen Spielen. Und wir uns wünschen würden, dass das da so ein bisschen bestätiger werden würde, jetzt vor der Verletzung. Also ja, insofern ist es die sportliche Führung, die ein neues, also vieles Automatismus einsortieren muss, einplanen muss mit Spielern, die halt nicht nominell Stürmer sind. Und hoffen, dass die Verletzten bald zurückkommen, denen wir an der Stelle nicht nur Promise, sondern auch allen anderen gute Besserung wünschen. Weiterhin.
Wunderbar. Dann haben wir es, dann hoffen wir auf spannende 3 Abschlussspiele vor den Playoffs. Du hast ja angesprochen, dass der FC Brügge auch nicht mehr im europäischen Wettbewerb ist. Das heißt, mit belgischer Beteiligung gibt es im Prinzip die 2 Wettbewerbe. Ach so, die Aufsteiger stehen schon fest für die kommende Saison.
Der SK Beveren, eine Traditionsmannschaft aus Beveren, das ist ein Ort, der von Antwerpen Richtung Gent liegt, also südwestlich, aber wohl noch zu Antwerpen zu rechnen ist, glaube ich, räumlich, aus der deutscher Sicht zumindest. Spielen auch in Blau und Gelb, sind dann die nächste Mannschaft in Blau und Gelb, das gibt es im belgischen Fußball relativ oft. Und die haben ziemlich überzeugend, stehen sie jetzt schon als Erster in der zweiten Liga fest. Und da freut sich eine ganze Region, Deutschland würde man sagen, so eine Kleinstadt vor einer großen Stadt, also so eine Art Vorort. In Belgien funktioniert es ein bisschen anders, glaube ich. Aber auf jeden Fall freuen die sich sehr auf uns und eigentlich auf das Umfeld und die Spiele und diese doch sehr gut aufgestellten Fans können wir uns auch auf jeden Fall freuen. Zum Hoppen, ich war da mal bei dem Pokalspiel, Auswärts oder Hoppen kann man auch auf jeden Fall machen, wobei die Sitze echt auseinandergefallen sind, als wir auf ihn stehen wollten. Kann man darüber streiten, ob man auf den Sitzen stehen sollte, aber das ist das halt, wenn es keine Stehblöcke gibt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal.
So ist es. Dann danke ich dir, Justus, dass du uns wieder einen Live-Einblick gegeben hast, wie die Situation im belgischen Fußball ist. Und wir würden uns spätestens nach der Abschluss der 30 Spiele der ersten Runde wieder melden und dann einen Ausblick in die Playoffs geben. Bis dahin dir alles Gute und alle Union.
Danke, lieber Danny. Alle Union.